Ich habe eine Titelfolie für meine Predigt, leider nur eine Titelfolie. Ich habe die anderen Punkte leider nicht eingefügt bekommen. Genau, aber das Thema meiner heutigen Predigt und die Frage lautet, wer oder was schreibt deine Geschichte? Wer schreibt deine Geschichte? Und Fakt ist, jeder von uns hat eine Geschichte, sonst wären wir nicht hier. Das liegt in der Natur der Sache, wir existieren. Also hat unser Buch schon ein paar Seiten vollgeschrieben, bei den einen mehr, bei den anderen weniger, aber jeder von uns hat eine Geschichte. Und das, was du heute tust, das, was du morgen tun wirst, wird quasi immer weiter und weiter Teil dieser Geschichte. Und ich weiß nicht, wer kennt es oder liebt es, entweder je nach Typ in Büchern oder in Filmen, wenn eine Geschichte erzählt wird und am Ende auf einmal gibt es irgendwie so eine Wendung und auf einmal macht alles ganz anders Sinn, als es das vorher war und du siehst Sachen aus einer anderen Perspektive. Ich persönlich liebe solche Kniffs, sagt man Kniffs dazu? Ich glaube, ne? Solche Kniffs in Erzählungen, in Geschichten, wo man denkt, wow, ich möchte den Film jetzt eigentlich nochmal schauen und das Buch nochmal lesen, um das nochmal mit diesem Wissen zu verstehen und aus einer anderen Perspektive zu sehen. Ich liebe sowas. Und genau, und wer von euch weiß, also mir war das nie so bewusst, aber Micke interessiert sich sehr für so Filme und Drehbuchautoren und Regisseure und solche Sachen. Und ich habe verstanden, dass je nachdem, was der Visionär des, ich bleib mal jetzt beim Film, was der Visionär des Films sehen möchte, dementsprechend, ja, gibt's dann die jeweiligen Regisseure, die dem Ganzen die und die Nuance verpassen, wo es mehr in die und die Richtung geht, und so weiter. Und das finde ich halt super spannend, dass man da so eine Vielfalt haben kann und aus der Vision für die Geschichte heraus verschiedene Aspekte und ja, Mitarbeiter, sag ich mal, und Formen dazu anfordern kann, damit diese Vision eben zustande kommt. Und es ist kein Geheimnis, dass Gott einen Plan und eine Geschichte für dich und mich vorbereitet hat. Ja, Gott möchte der Autor unseres Lebens sein und der Regisseur. Ja, er möchte das alles sein, und er möchte derjenige sein, der unsere Geschichte schreibt. Und gleichzeitig glaube ich, dass es verschiedenste, ich sag mal, Regisseure oder ich sag, einfach mal Menschen oder Umstände gibt, die unsere Geschichte aber auch gerne schreiben möchten. Es gibt viele Aspekte, die auch, oder und Menschen und Kategorien, die auch daran interessiert sind, deine Geschichte zu beeinflussen, unsere Geschichte zu beeinflussen. Hierzu möchte ich einmal aus Epheser 2, Vers 10 vorlesen, wo es heißt, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Da ist also ein Plan, da sind Werke, die Gott vorbereitet hat, da sind Geschichten, da sind Kapitel, da sind Zwischenüberschriften, wie auch immer, die Gott für unser Leben vorbereitet hat. Und gleichzeitig finden wir aber auch in der Bibel, dass es nicht automatisch ein Selbstläufer ist. In Galater 5, die Verse 16 bis 17 heißt es, ich sage aber, wandelt im Geist, ja, das ist so Plan A, das hat dann auch mit den vorbereiteten Werken zu tun, so werdet ihr die Lust des Fleisches, also die Begierden der sündigen Natur, nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Ja, also da ist also ein Kampf in uns, da ist noch eine alte Natur, die so tut, als hätte sie noch was zu sagen, ja, unsere Identität ist ja, wir sind eine neue Schöpfung, wir sind neu gemacht, Jesus ist der Herrscher und wir sind keine Sklaven der Sünde mehr, aber dieser Kampf in uns ist irgendwie auch noch da, denn die alte Natur ist nicht so glücklich mit dem, was Gott möchte, ja, das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und die jetzt erwähnte Bibelstelle führt mich eigentlich auch schon zu meinem ersten Punkt, zu dem, was auch gern unser Leben oder unsere Geschichte schreiben möchte. Und das ist unser Ego. Ja, letzten Endes dieses alte Fleisch, was hier beschrieben wird, die alte Natur möchte gerne unsere Geschichte schreiben und möchte gerne ein großes Wort mitsprechen. Und natürlich, wir existieren und es ist gut, dass wir existieren und es ist gut, dass du bist. Ja, versteht das nicht falsch. Es geht um die alte Natur und das Ego möchte aber immer wieder gerne auf den Thron zurück. Unser Ego möchte auf den Thron zurück. Und die Frage ist, was treibt denn auch unser Ego so an? Was für Bereiche passieren denn oder fixen unser Ego an? Oder was sind Triggerpunkte, die zur Gefahr werden können, dass das Ego in uns wieder größer und größer wird? Und ich glaube, dass es auch je nach Persönlichkeit unterschiedlich gewichtet ist. Aber ich habe mir einfach mal ein paar Punkte aufgeschrieben, die, glaube ich, die unser Ego ganz interessant findet. Das sind Punkte wie zum Beispiel Geld, Macht, Position, Selbstverwirklichung, Geltung, Arroganz, Egoismus. So, und das sind ein paar Punkte von denen, wo ich glaube, dass wir da als alte Natur, als alter Mensch Gefahr laufen, sagen, ja, das ganze Zeug darf doch noch ordentlich in meiner Geschichte mitschreiben. Zum Beispiel, wenn wir an Geld denken, ja, wir können schnell als Menschen in den Kreislauf kommen, dass wir denken, ja, Geld oder eben auch Macht oder Position, das gibt einen gewissen Status, das merkt man auch Menschen an, wie sie mit einem umgehen oder eben dann auch nicht umgehen. Und man kann uns Statussymbole leisten und können ordentlich, ja, was vorweisen menschlich. Und dann fängt man an als Mensch, wenn man da eben dem nachgibt, sich darüber zu identifizieren und man wird oberflächlicher und so weiter. Und Gott sagt aber ganz klar, hey, wir können nicht zwei Herren dienen. Wir können nicht Gott dienen und dem Mammon. Du kannst nicht gleichzeitig dem Geld und all dem und Macht und all dem, was damit so verbunden ist, dienen und Gott. Im Übrigen ist es nicht nur eine Gefahr, wenn wir vielleicht viel Geld haben, sondern es ist auch eine Gefahr, wenn wir wenig Geld haben und uns anfangen darüber zu definieren und das zum Hauptthema unseres Lebens wird. Auch das ist eine Gefahr da drin. Und nur um das einmal richtig zu stellen, ich bin nicht dagegen, dass man auch Geld hat als Christ, sondern jemand hat es mal sehr gut auf den Punkt gebracht und gesagt, es ist okay, wenn du Geld hast. Aber es ist nicht okay, wenn das Geld dich hat. So, und ich finde, das beschreibt es ganz gut. Und als weitere Thema, ja, Selbstverwirklichung, wo es auf einmal nur noch darum geht, dass meine Kompetenzen strahlen. Ja, dass ich das bestmögliche Leben habe. Und das ist natürlich ein schmaler Grat, auch gerade bei uns Christen. Das nehme ich natürlich auch wahr, wenn wir davon sprechen, hey, wir möchten deine Stärken fördern. Wir möchten, dass das, was Gott dir gegeben hat, zum Vorschein kommt. Und das ist auch total richtig und wichtig, denn Gott hat uns ja bewusst designt, ja, erschaffen, so dass es in diesen Plan hineinpasst, den er für uns hat. Aber das darf nicht auf den Thron kommen. Ja, das geht nicht um den Aspekt der Selbstverwirklichung, sondern es geht auch dabei um den Aspekt, hey, wir wollen das für Jesus einsetzen. Wir wollen das einsetzen, um zu dienen, um Reich Gottes zu bauen. Und es soll dabei nicht darum gehen, dass mein Ego befriedigt ist, sondern es soll darum gehen, dass Gott verherrlicht wird und dass sein Reich gebaut wird. Ein anderer Aspekt ist vielleicht auch, der dazu gehört, dass wir die Bibel vielleicht nur innerhalb unserer Komfortzone zu uns sprechen lassen. Ja, wir nehmen die Punkte heraus, die für uns, ja, leichter zu leben sind, ja, und ermutigen uns und über andere Aspekte, die das Wort Gottes schreibt, lesen wir vielleicht so ein bisschen hinweg, weil das sehr außerhalb unserer Komfortzone ist. Denn das gefällt dem Ego nicht. Manche Sachen, die Gott von uns will, die das Wort Gottes von uns möchte, gefallen unserem alten Menschen nicht. Und hey, im Neuen Testament, im Hebräerbrief heißt es, dass das Wort Gottes ein zweischneidiges Schwert ist und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Zweischneidiges Schwert, das ist eine Sache, ja, das ist kein Blümchen, sondern es ist nach wie vor etwas, wo wir sagen, hey, Gott, dein Wort soll Autorität in meinem Leben haben und ich bin bereit, auch außerhalb meiner Komfortzone dein Wort zu mir sprechen zu lassen und dass du Gott bist, auch über diese Bereiche, über die es mir vielleicht schwer fällt. Und die anderen Aspekte, die ich genannt habe, hey, wenn das Ego auf dem Thron sitzt, dann folgen eben schnell Egozentrik, Egoismus, Arroganz oder eben die andere Form Minderwertigkeit. Wir beurteilen uns aus einer menschlichen Ich-Brille und wir beurteilen andere aus einer menschlichen Ich-Brille. Das führt automatisch auch zu Vergleichen und so weiter und wird Menschen herabwürdigen oder auf einen Thron setzen, was gar nicht Sinn der Sache ist. Sondern es geht so sehr darum, zu verstehen, dass wir vor Gott alle gleich sind. Und diesen Wert, den Gott jedem einzelnen Menschen gegeben hat, der so losgelöst ist von irgendwelchen menschlichen Sichtweisen und Bewertungen. Es gibt nur eine Bewertung für das Leben eines Menschen, und das ist der Fakt, dass Jesus am Kreuz für dieses Leben gestorben ist, für diese Menschen gestorben ist. Wir können uns bei Gott keinen Status erschleichen, erarbeiten oder verdienen. Wir sind geliebte Kinder Gottes. Besser geht's nicht. Und das ist was Großartiges. Jetzt schauen wir uns einmal Jesus an. Ja, wenn wir uns einmal so in dieses ganze menschliche Zeug reingedacht haben, und schauen uns Jesus an. Und Jesus geht her und sagt, der Größte unter euch ist euer Diener. Der Größte unter euch soll euer Diener sein. Jesus, als eben wer nun mal Jesus ist, geht her und wäscht seinen Jüngern die Füße. Und damals, ihr wisst es, waren die Schuhe noch nicht so schön verschlossen und so. Das war eine dreckige Angelegenheit. Und ich weiß auch nicht, also Ärzte und so weiter, also keine Ahnung. Ja, also es war eine Nummer. Das war eine Nummer. Und Jesus sagt, hey, nehmt mich darin zum Vorbild. Und Jesus, der gebetet hat zum Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es geht nicht um mein Ego, es geht nicht um meine Komfortzone. Und ihr wisst, wovon Jesus gesprochen hat. Er hat das ganze Leid, er wusste, was auf ihn zukommt. Und er hat sich entschieden, in einem Kampf, ja, in einem inneren, emotionalen Kampf, der uns beschrieben wird im Garten Gethsemane, er hat sich entschieden zu beten, Gott, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Das ist so anders als das, was unser Ego möchte. Als das, wie unser Ego unsere Geschichte mitprägen möchte. Des Weiteren finden wir noch folgende Aussagen, die ich noch kurz den vorangegangenen Aussagen entgegenhalten möchte. Und zwar der Aufruf, achtet einander höher als euch selbst, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, segnet eure Feinde, die göttliche Liebe, 1. Korinther 13, schaut nicht auf das ihre. Also das sind Sachen, wo wir sagen, hey, ich möchte das Kreuz auf mich nehmen. Und mein altes Ego gehört ans Kreuz und das neue Leben von Christus und Christus in mir, das soll größer werden und das soll meine Geschichte schreiben. Und ich möchte bereit sein, auch ein bußfertiges Herz zu haben über Punkte, wo ich mich vielleicht nur in meiner Komfortzone bewegt habe oder wo der falsche Autor, der falsche Regisseur meine Geschichte bisher geschrieben hat. Und Gott kommt aber da rein mit Liebe, ja? Er kommt da rein mit Vergebung und er kann und möchte uns da weiterhin verändern, aber in seiner Art, so wie Gott nun mal ist. Mein zweiter Aspekt in der Kategorie, die ich hier aufhören möchte, im Kontext dessen, wer schreibt deine Geschichte, ist die Frage, oder ist der Punkt Menschen. Schreiben Menschen deine Geschichte? Auch Menschen, vielleicht hast du es gemerkt, sind daran interessiert, an deiner Geschichte mitzuschreiben. Auch Menschen möchten uns beeinflussen oder also auch unbewusst natürlich, vieles auch unbewusst, einfach wenn wir an die Gesellschaft denken und so weiter, auch da ist die Gefahr, dass wir für uns so leben, dass andere Menschen unsere Geschichte schreiben. Hängt natürlich auch ein bisschen mit unserem Ego zusammen, ja, wenn wir von Anerkennung sprechen, wenn wir davon sprechen, dass man beliebt sein möchte oder was auch immer für Dinge da vielleicht für uns je nach Persönlichkeit tragend sind. Die Sache ist, jeder Mensch sehnt sich danach, irgendwie Bedeutung zu haben und anerkannt und geliebt zu werden. Und oftmals, je nach Ausgangsposition, aber kann der schnellste Weg, dieses Bedürfnis zu stillen, sein, es über Menschen zu stillen. Wenn wir es irgendwie schaffen, Anerkennung von Menschen zu bekommen. Und wie vorhin schon erwähnt, das kann schnell dazu führen, dass wir uns davon leiten lassen. Dass wir merken, wow, ich mache das und das und bin angesehen. Ich mache das und das und Leute begegnen mir irgendwie positiver. Ja, auch hier so ein paar Punkte, die ich aufzählen möchte. Anerkennung, Ansehen, auch hier Geltungsbedürfnis, dazugehören wollen, beliebt sein wollen. Aber auch hier gilt das Prinzip, wir können nicht zwei Herren dienen. Und letzten Endes sprechen wir ja auch vom Thema Menschenfurcht. Menschenfurcht. Und Wenn wir unter dem Joch, ich glaube, wenn wir unter dem Joch der Menschenfurcht leben, werden wir nicht zu 100% in dem leben können, was Gott für uns hat und was Gott für uns will. Wenn wir mal ganz krass in Menschenfurcht reingehen, ist es allein schon die Tatsache, zum Glauben zu Jesus als solches zu stehen, schon eine Herausforderung. Denn das ist nicht für viele Menschen nicht nachvollziehbar, tendenziell immer weniger nachvollziehbar. Je nach Generation kann es vielleicht auch mehr oder weniger herausfordernd sein. Und Menschenfurcht wird dich immer wieder vor die Frage stellen, entscheide ich mich göttlich oder menschlich? Die Bibel ruft uns dazu auf, wir sollen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und ihr Lieben, das, was die Bibel von uns fordert und die Statements, die Bibel hat und wie das Reich Gottes funktioniert, die Regeln des Reiches Gottes, machen für viele Menschen keinen Sinn. Und viele Dinge sind auch nur Gott möglich und nicht Menschen möglich. Und das kann zum Anstoß werden für das Ego anderer Leute. Und das werden sie uns zum Teil vielleicht auch merken lassen. Wie kannst du dem denn vergeben? Das ist lächerlich, das ist Quatsch, du musst dir mehr wert sein oder was auch immer. Ja, und das nur als ganz kleines Beispiel. Wenn wir der Menschenfurcht in unserem Leben Raum geben, wird sie natürlich automatisch größer. Und es wird dazu führen, dass unser Glaubensleben mehr und mehr verwässert wird. Es wird dazu führen, dass die Bibel mehr und mehr zu einem netten Ratgeber für unser Leben wird. Aber die Bibel ist das Wort Gottes und sollte der Maßstab unseres Lebens sein. Und die Gefahr der Verwässerung ist da, wenn Menschen anfangen, unsere Geschichte mitzuschreiben, wenn wir Menschen erlauben, anzufangen, unsere Geschichte zu schreiben. Wie gesagt, es ist nicht möglich, da zu vergeben. Du kannst auch in der Situation jetzt keinen Frieden haben. Ja, bete du mal. Oder Hoffnungslosigkeit kommt hinein dadurch. Ein schwacher Glaube, weil wir anfangen, immer mehr und mehr aus der Sicht der Menschen Dinge zu beurteilen, anstatt aus der Sicht Gottes Dinge zu beurteilen. Und letzten Endes wird Menschenfurcht somit tagtäglich irgendwelche Entscheidungen unseres Lebens beeinflussen. Aber das Geheimnis ist, oder auch kein Geheimnis, dass wir tagtäglich diese kleinen Entscheidungen, die wir treffen, dass genau diese Dinge es sind, die unsere Zeilen in unserem Buch füllen werden. Und eine Entscheidung führt zu einer Konsequenz und das wiederum entwickelt sich ganz natürlich weiter. Das heißt, hey, die Entscheidungen, die sich vielleicht manchmal gar nicht so groß anfühlen, können doch sehr groß werden. Von daher ist die Frage, hey, wie sehr erlaube ich Menschen, meine Geschichte zu schreiben? Wer beeinflusst meine Entscheidungen? Und auch hier, wenn wir auf Jesus schauen, er ging souverän durch die Menschheit, wohlwissend, was ihn erwartet. Wissend, dass manche Dinge, die er gesagt hat und die er getan hat, ordentlich Probleme mit sich bringen werden. Sowohl die Probleme, die ihn letzten Endes zum Kreuz bringen werden, als auch einfach, dass sich Leute lustig machen. Wenn wir am Kreuz schauen, ja, oder wenn ihm, wie ihn die Leute verspottet haben, wie ihn die Leute gewürfelt haben um sein Gewand, das waren Demütigungen und, ja, König der Juden und so weiter. Wohl wissend, dass er, als er vor Pontius Pilatus stand und gefragt wurde, bist du König? Und Jesus führt letzten Endes dahin, zu sagen, ja, ich bin ein König, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich meine, hey, und das eben in einer nicht prunkvollen Situation. Da war nichts Prunkvolles. Und dann zu der Wahrheit zu stehen, weil er Gott vor Augen hat, weil er den Vater vor Augen hatte, weil er in dem war, was Gott, Dreieinigkeit und so weiter, was der Plan dahinter war, weil er in Gehorsam war, als ganz Gott und ganz Mensch. Hätten Menschen oder menschliche Logik, menschliche Machbarkeit oder eben die menschliche Komfortzone die Geschichte von Jesus geschrieben, wäre es niemals zum Kreuz gekommen und somit nicht zu unserer Erlösung. Doch Jesus lebte für den Willen des Vaters. Er tat nur das, was er den Vater hat tun sehen. Es war seine Speise, den Willen des Vaters zu tun. Es gibt einen starken Vers dazu, aus Johannes 17, Vers 4, diesem starken Gebet von Jesus, wo er mit dem Vater spricht und sagt, ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Was für ein Fazit. Was für ein Statement, was für eine Aussage. Ich glaube, es ist gut, wenn wir uns auch genau nach so einer Aussage über unsere Geschichte ausstrecken können. Gott, ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Gott, ich habe in dem Werk gelebt, was du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und das führt uns zu unserem dritten und letzten Punkt über den Autor unserer Geschichte, und das ist Gott. Das ist Gott. Gott möchte natürlich der Autor deiner Geschichte sein. Er möchte deine Geschichte schreiben. Und er möchte seinen Charakter und das, was er uns anweist, was er uns auch ermöglicht durch den Heiligen Geist und durch alles das, was uns gegeben ist in dieser Fülle, möchte er, dass daraus unsere Entscheidungen mehr und mehr resultieren, dass das unseren Charakter formt, unsere Entscheidungen. Jede einzelne Zeile unseres Buches soll von seinem Willen und von seiner Kultur geprägt sein. Und letzten Endes ist Gott auch derjenige, der das bewerten kann. Denn Entscheidungen, die wir für Gott treffen, sind vielleicht noch nicht mal mehr immer sichtbar. Werden vielleicht im Unsichtbaren getroffen und bringen im Sichtbaren vielleicht auch manchmal erstmal vermeintliche Nachteile. Aber dabei geht es so sehr darum, unser Leben eben vor Gott zu leben. In dem Wissen, dass er es ist, der weiß, wie das alles zusammenhängt und der deine Geschichte schreiben will. Und letzten Endes spielt hier auch der Punkt Gottesfurcht eine Rolle. Und wir alle sind uns einig ja darin, denke ich mal, dass wir bei Gottesfurcht nicht vor einer negativen Angst vor Gott sprechen. So wie wir bei Menschenfurcht auch nicht vor einer generellen Angst vor Menschen sprechen. Im Normalfall. Sondern davon, dass es uns bei Menschenfurcht so ungeheuer wichtig ist, was Menschen über uns denken und wie Menschen uns sehen. Und so sollte auch dieser Thron nur alleine Gott gebühren. Dass es uns so wichtig ist, was Gott über uns denkt und was er sieht und ob es ihm gefällt, was wir tun. Gott soll es sein, der das nächste Kapitel und der überhaupt jedes Kapitel unseres Lebens schreibt. Ich habe zum Abschluss eine Person aus der Bibel, wo ich eine kurze Geschichte vorlesen möchte aus der Bibel, die uns darin ein Beispiel sein kann, und zwar die Frau mit dem Alabasterfläschchen. Ich möchte jetzt einmal Lukas 7 ab Vers 36 lesen. Lukas 7, 36 bis 39 zunächst. Es bat ihn, also Jesus, aber einer der Pharisäer, dass er mit ihm essen möge. Und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Und siehe, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war. Und als sie erfahren hatte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Tisch lag, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl, trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Soweit erstmal. Als Sünderin, als vermeintlich bekannte Sünderin, betritt diese Frau das Haus eines Pharisäers. Da hat auf jeden Fall schon mal Menschenfurcht nicht das Sagen, das erkennen wir. Da hat sich jemand gegen Menschenfurcht entschieden. Diese Alabasterflasche in dem Wert eines durchschnittlichen Jahresgehaltes, da hatte das Ego nichts zu melden. Was man damit alles hätte tun können, wie an anderer Stelle gesagt wird, damit hätte man auch mindestens auch die Armen versorgen können. Das wird an anderer Stelle nochmal erwähnt. Aber ich möchte gerne bei dieser Stelle hier bleiben. Und allein wenn man vom Ego her betrachtet, so eine Flasche, die das Wert eines Jahresgehalts hat, das Ego hätte sicherlich auch ein paar Ideen, was man damit machen könnte. Und das würde nicht unlogisch klingen. Aber diese Frau gab das alles für Jesus. Die Worte, die der Pharisäer dafür sie findet, sind wenig liebevoll. Er erzählt die Geschichte einer Sünderin, die es wagt, in sein Haus zu kommen. Die es wagt, sich Jesus auf diese Art zu nähern. Wie reagiert Jesus? Wir lesen weiter ab Vers 44. Und indem Jesus sich zu der Frau wandte, sprach er zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr: Dir sind deine Sünden vergeben. Wir stellen fest, Jesus erzählt diese Geschichte anders. Und ich habe letztens eine Andacht gehört, in dem ein total starker Aspekt zum Vorschein gekommen ist, der mir vorher noch nicht so bewusst war. Und zwar steht in Vers 44, in dem Jesus sich zu der Frau wandte, sprach er zum Pharisäer: Siehst du diese Frau? Das bedeutet, diese anerkennenden Worte, die Jesus über diese Frau spricht, spricht Jesus, während er dieser Frau in die Augen schaut. Aber spricht zum Pharisäer. Und ich möchte unter diesem Aspekt, unter diese Vorstellung noch einmal diese Verse vorlesen. Jesus schaut diese Frau an, die in Augen, die im Augen des Pharisäers nicht würdig war. Jesus schaut sie an und spricht zu Simon: Siehst du diese Frau? Natürlich hat er sie gesehen. Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, sie aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden, darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr: Dir sind deine Sünden vergeben. Jesus erzählt diese Geschichte so anders. Einmal mehr, es lohnt sich so sehr, nicht auf die Geschichte zu hören, die unser Ego uns sagen möchte, was richtig ist. Es lohnt sich so sehr, nicht auf das zu hören, was Menschen uns sagen, was richtig ist. Sondern es geht darum, was Jesus sagt. Es geht darum, wie Jesus diese Geschichte erzählt. Der Pharisäer geht her in seiner Selbstgerechtigkeit. Voll Stolz, Ego. Ich meine, wir müssen auch Gnade haben mit Pharisäern, aber das ist ein anderes Thema. Sie hatten ja einen ganz anderen Background, einen ganz anderen Hintergrund. Aber dennoch, Jesus kommt her und sagt: Hey, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und das ist was Echtes. Und ich glaube, das zeigt uns einmal mehr, wie Jesus ist. Und vielleicht merkt ihr, was für eine Kraft darin ist, Jesus zu kennen und vor ihm zu leben, Tag für Tag. Was für eine andere Perspektive er in das Leben hineinbringen kann. Wie heilsam er ist. Und das darf unser König sein. Dieser Jesus darf unser König sein und er möchte der Autor und der Regisseur deines Lebens sein. Und es lohnt sich so sehr, sich nur davon abhängig zu machen: Hey, was sagt Gott, was möchte Gott und wie bewertet Gott diese Dinge, die ich tue? Er ist der Herzenskenner. Er sieht im Verborgenen. Ich möchte gerne jetzt zum Abschluss einmal mit uns beten. Und genau, ja. Gott, danke, dass jeder einzelne von uns, Herr, durch dich erschaffen worden ist, Herr. Gott, danke, dass du als Vater auftrittst, Jesus, der uns liebevoll gestaltet hat. Gott, und danke, dass du der Autor und der Regisseur unseres Lebens sein möchtest. Und danke, Gott, dass deine Wege und deine Geschichte, dass es das Beste ist, was uns passieren kann. Vater, und ich bete so sehr, Gott, dass du unsere Herzen ja einfach so immer mehr und mehr frei machst, Gott, von den Dingen, die unsere Geschichte schreiben wollen, Herr, die nicht von dir sind, Herr. Jesus, ich bete, dass du hineinkommst, Jesus, und die Dinge beiseite packst, Jesus, die ja unsere Geschichte eine andere Wendung geben wollen, als du es geben möchtest. Ich bete, Herr, dass da, wo unser Ego es geschafft hat, sich Raum zu nehmen und sich auf den Thron zu schmuggeln, Herr, da bete ich, dass du das runternimmst, Jesus, und dass du dich neu auf diesen Thron setzt, auf diesen Thron unseres Lebens, Jesus. Jesus, danke, dass du auch da nicht mit Härte hineinkommst, Jesus, sondern, Gott, du freust dich über ein Herz, das bereit ist, ja, umzukehren. Du freust dich darüber, Gott, wenn wir Dinge erkennen und damit zu dir kommen, Jesus. Jesus, ebenso bete ich, Herr, dass da, wo Menschenfurcht, Menschengefälligkeit auf dem Thron sitzt, Jesus, so bete ich auch, dass du da hergehst und diese Dinge nimmst, Jesus. Und dass uns frei machst, Herr, dass wir mehr und mehr mit dir erleben und erkennen, Jesus, wie großartig es ist, wenn du auf diesem Thron sitzt, Jesus, wie du unsere Geschichte schreibst, die Zeilen schreibst, die diese Geschichte füllen werden, Herr. Jesus, wir wollen deinen Namen erheben, Jesus, und ich danke dir, Gott, dass du nicht ein Gott bist, der einfach seinen Blick über eine anonyme Masse schweifen lässt, Gott, sondern dass du ein persönlicher Gott bist, Jesus. Jesus, und ich bete, Herr, dass wir jeder auf seine Weise, aber diese Erfahrung für unser Herz, für unser Leben machen dürfen, Jesus, dir in die Augen zu schauen und zu erkennen, was du über unserem Leben sagst. Die heilsamen Worte, die du sprechen möchtest. Danke, Jesus, dass du der beste Gott bist, den wir uns wünschen könnten, Herr. Danke für deine Liebe und für deine Gnade, Gott. Danke, dass du, der du heilig bist, Gott, ein so menschenverliebter Gott bist, Herr. So bitte ich, dass uns das begleitet, Herr. Nicht nur jetzt, sondern dass daraus etwas erwächst, Jesus, und dass es uns stärkt, Herr. Und dass du alle kommenden Zeilen unseres Lebens schreibst, Jesus. Und dass wir auf dich hören und ja immer wieder Momente haben, an denen wir erleben, wie du unsere Geschichte erzählst, Herr. Amen. Amen.